Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, wie oft muss ich das eigentlich noch sagen? Das ist einer von einer ganzen Menge hilfloser Elternsprüche angesichts irgendetwas, was die Kinder, kleiner oder größer, auch nach der 100. Aufforderung immer noch nicht verstanden oder getan haben. Zum Beispiel die dreckigen Schuhe im Flur einfach umeinander fahren zu lassen. Wir wissen aber natürlich, Kinder sind ja nicht kleine Erwachsene. Deshalb sind solche rationalen Ermahnungen meist sinnlos. Aber irgendwann kommt ja ein Mensch mal in ein Alter, von dem man sagen kann, jetzt müsste er ja eigentlich reflektiert sein, oder? Also sich Dinge merken können, auch aus Einsicht handeln, erwachsen handeln, wenn man so will. Wer einen Führerschein macht, der setzt beim Abbiegen in der Regel einen Blinker. Und das bleibt auch in der Regel so. Das ist reflektiertes Handeln. Natürlich dann später auch automatisiertes Handeln oder auch ganz intuitiv. Man setzt einfach beim Autofahren, wenn man abbiegt, in der Regel einen Blinker. Oder wer sich unter Menschen begibt, das weiß auch eigentlich jedes Kind, würde man sagen, aber zumindest jeder Erwachsene, man hat so gewisse Werte. Also man hat Rücksicht zu nehmen, wenn man unter Menschen ist. Man ist ja nicht allein, sondern man nimmt Rücksicht. Man hat auch ein gewisses Maß an Freundlichkeit, normalerweise. Ohne das geht es einfach nicht. Nirgendwo. Und wenn ich jetzt so weitermache, dann wird das eine lupenrein moralische Predigt. Die Gefahr ist da. Wir haben ja 2024 und 2024 ist ein Kant-Jahr, also der 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Und von ihm stammt bekanntermaßen der kategorische Imperativ. Er wird zwar manchmal so darauf ein bisschen reduziert, dieser größte Philosoph, den wahrscheinlich Deutschland hervorgebracht hat, wobei das immer eine Relation ist, es gibt so viele. Aber wir haben in diesem Jahr eben Kant ja, deswegen ein ganz besonderer Fokus auf ihn. Der kategorische Imperativ, dieser dient gerade als Prüfstein für moralisches Handeln. Ein Beispiel, jemand überlegt, ob er im Stadtpark den Müll rumliegen lassen soll, also seinen eigenen Müll. Er fragt sich, wäre es wünschenswert, wenn alle Menschen ihren Müll im Stadtpark rumliegen lassen würden? Wäre das wünschenswert? Die Antwort, nein, ist natürlich moralisch falsch. Es sei denn, man hat natürlich ganz andere moralische Standards. Aber nehmen wir mal an, es wäre so der Standard, dass man seinen Müll eben nicht rumliegen lassen will. Dann wäre es moralisch falsch, den Müll rumliegen zu lassen. Und ganz wichtig, mein eigenes Handeln, was ich mir jetzt so überlegt habe, das könnte auch durchaus Prinzip für das Handeln von allen anderen sein. Also wenn ich meinen Müll nicht rumliegen lasse, dann erwarte ich auch, dann möchte ich auch, dass die anderen das nicht tun. Ich erwarte das von mir und von den anderen, dass sie ihren Müll nicht im Stadtpark rumliegen lassen. Wir wissen das eigentlich auch, aber wir vergessen das auch gerne immer wieder mal. Eigentlich wissen wir es, aber wie das ja manchmal so ist. Also eine ganz idealisierte Einsicht. Ja, dieses Müllproblem, wenn wir das alle auf der Welt so handhaben würden, dann hätten wir alles, was Müllprobleme angeht, gelöst. Komplett. Und wir merken, es ist absolut idealisiert, es ist eine Konstruktion. So ist es halt manchmal, wenn man sich in ein Wolkenkuckucksheim begibt und philosophische Ansprüche an die normale Lebensweltlichkeit legt, dann merkt man eben, wie groß die Diskrepanz ist. Deswegen sind solche philosophischen Konstruktionen sehr interessant, aber sie helfen für die Praxis auch nur bedingt weiter. Ich lese uns mal den Predigttext hier so zwischendrin eingestreut und irgendwie muss ich ja weitermachen, um eben nicht auf dieser moralischen Schiene bleiben zu müssen. Ich lese aus dem Propheten Micha, Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Da heißt es, hört doch, was der Herr sagt. Mach dich doch auf und führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sag mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft erlöst und habe vor dir hergesandt Mose und Aaron und Miriam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete und wie du hinüberzogst von Schittim nach Gilgal, damit du erkennst, wie der Herr dir alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird er wohl gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Soweit Micha, die Verse 1 bis 8 aus dem 6. Kapitel, ist der Predigtext für den heutigen Sonntag. Und es sind vier Teile, die wir ein bisschen anschauen müssen, um danach vielleicht einen Schluss ziehen zu können. Der erste Teil ist eine Aufforderung, die kommt zweimal und heißt: Hört, hört doch, hört hin, hört zu. Und es ist hier eine Szene wie in einem öffentlichen Gerichtshof, der Prophet ruft zum Rechtsstreit auf und die ganze Welt soll es hören. Soll quasi auf freiem Feld stattfinden. Die Berge, die Täler und alles sind die Zeugen. Die Erde ist Zeugin dieses ganzen Geschehens. Ein Rechtsstreit zwischen Gott und seinem Volk. Man könnte aber auch sagen, zwischen Gott und allen Menschen. Das ist das Erste. Das Zweite ist wie eine Anklageschrift Gottes. Aber eigentlich ist es mehr eine Anfrage. Was habe ich dir eigentlich getan, mein Volk? Denk doch daran, wie ich dich erlöst habe. Wie kann es sein, dass du das vergessen hast? Wie kann es sein, dass du diese ganzen Erlebnisse, diese ganzen Dinge, die dich eigentlich hätten prägen sollen, dass du sie nicht mehr gegenwärtig hast, dass du sie offensichtlich vergessen hast? Hör doch nochmal neu zu. Das ist das Zweite, diese Anklageschrift Gottes. Das Dritte erscheint so wie ein unsicheres Tasten der angeklagten Menschen. Das hat man vielleicht gerade beim Lesen gar nicht so gehört. Womit wollen wir uns dem Herrn nahen? Was könnten unsere Opfer sein? Aber diese Fragen sind alle ziemlich fadenscheinig. Sie wollen eigentlich verschleiern, dass man genau weiß, was man zu tun hätte und was man tun könnte. Aber man tut so, als bräuchte man irgendeine Anweisung. Ach, wir sind uns so unsicher. Und unsere Opfer, wir wissen doch auch nicht irgendwie, du willst das ja gar nicht. Ja, wir wissen aber auch nicht genau, was du willst. Also mach uns am besten keine Vorwürfe. Wir warten auf den Zettel vom Himmel. Wir harren deiner im Gebet. Wir kommen gebückt zum Opfer bereit, zu allem bereit. Du musst uns nur sagen, irgendwie offenbaren, irgendwie in deiner Allmacht uns sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Wir warten am besten mal ab. Und genau dagegen wendet sich der Teil 4 unserer Verse. Der letzte Satz dieses Abschnittes, Vers 8. Es ist jedoch gesagt, Mensch, du weißt es doch. Es ist doch gesagt, du weißt es, du kennst es, du kannst dich nicht herausreden, es ist klar. Es ist auch nichts Neues, was du mehr hören musst. Hört das genau. Du musst nichts Neues mehr hören. Denn alles, was du wissen musst und was du innen drin haben könntest und solltest, das ist schon gesagt worden. Höre auf das, was du schon weißt, was du schon gehört hast und was dir vertraut ist. Was du vielleicht vergessen hast. Aber es ist noch in dir. Womöglich verschüttet unter so mancherlei Erdbeben deines Lebens und das eine oder andere Lebenshaus ist bei dir auch schon zusammengebrochen, aber das, was du weißt, ist noch da. Das, was du gehört hast, ist noch da. Das, was du aufgenommen hast, ist noch da. Es ist noch da, diese Ahnung von einem Wort, was hilft. Es ist noch da, diese Ahnung von einer Liebe, die tröstet und trägt. Und du kennst eigentlich diesen Mut, den du brauchst, um in einer Welt zu leben wie dieser. Du kennst diesen Mut, den man manchmal Demut nennt, ein Mut auch manchmal den untersten Weg oder den unteren Weg zu gehen, den Mut nicht herrschen zu wollen, sondern dienen zu wollen. Du kennst ihn eigentlich, aber du willst ihn nicht gehen. Du hast vielleicht noch nicht verstanden, warum du ihn gehen solltest. Ist dieser Vers 8 also jetzt die Moralkeule am Ende? Nachdem klar ist, der Mensch hat gegen Gott sowieso keine Chance, alles aufrechnen, auch alle fadenscheinige, wir wissen ja auch nicht, was wir zu tun haben, das bringt alles nichts. Ist es am Ende dann doch so, dass Gott sagt, 1, 2, 3, jetzt beachte das und dann ist alles gut. Wir wissen ganz genau, wenn Gott anfangen würde aufzurechnen, irgendetwas, was unser Leben angeht, aufzurechnen, dann wäre die Sitzung bald geschlossen. Und der Mensch, die Menschen bei Micha, das angesprochene Volk Israel, also wir heute auch, die Hörenden, die Bibellesenden, die Bibelhörenden, also alle Menschen, wir sind ja nicht mehr Israel und wir haben auch nichts zu tun mit dieser ganzen Aufzählung, die da den Israeliten präsentiert wird. Also Ägyptenland und Mose und Aaron und Miriam und Balak und Bileam und Schittim und Gilgal und Brandopfer und einjährige Kälber und Widder und Erstgeborene, die man eventuell geben könnte. Aber was sollen wir denn heute hören? Was könnte uns denn Gott heute sagen, was wir denn bitteschön einfach mal anschauen sollten, was denn gewesen ist? Woran soll denn ich mich erinnern? Woran soll ich mich erinnern? Vielleicht, um auf die Spur zu kommen, müssen wir den Vers 8 ein bisschen neu übersetzen. Der ist durchaus in seiner Bedeutung ein bisschen unsicher. Was steht da eigentlich? Bei Luther haben wir gehört, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Andere übersetzen auch, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir fordert, nichts als Recht zu tun, Güte zu lieben und besonnen mit deinem Gott zu gehen. Nichts als Recht zu tun, Güte zu lieben und besonnen mit deinem Gott zu gehen. Oder man kann auch sagen, man hat es dir doch gesagt, was gut ist und was er von dir fordert, was sonst als Gerechtigkeit zu üben, die Güte zu lieben und bescheiden mit deinem Gott zu gehen. Man beachte dabei diesen Blick auf mit deinem Gott einen Weg gehen. Das ist wichtig. Einen Weg zu gehen mit Gott ist etwas anderes, als demütig vor Gott zu sein. Was bedeutet das? Wie muss ich mich da verhalten? Aber bescheiden meinen Weg mit Gott gehen ein Leben lang, ist ein ganz anderer Fokus. Ist auch eine Entlastung, dass man sagen kann, aber ich bin doch mit dir auf dem Weg und ich will auch mit dir auf dem Weg bleiben. Das ist keine Ausrede so nach dem Motto, naja, dann muss ich nicht so viel tun. Ich muss nichts bringen, ich bleib einfach auf dem Weg mit dir. Nein, es ist eine Bereitschaft, diesen Weg wirklich zu gehen. Und wir kommen gleich noch dazu, das hat ja auch etwas mit unserer neutestamentlichen Existenz zu tun, wo es darum geht, mit Jesus einen Weg zu gehen, weil er die Leute immer einlädt, folge mir nach. Aber vorweg, eins muss man sich klar machen. Nur damit klar ist, so ganz ohne Anspruch ist es nicht. Es geht nicht um eine Kannbestimmung, die Gott uns hier auf den Weg mitgibt. Wir sind nicht aufgerufen, einem Gummiparagraphen zu folgen. So nach dem Motto, also wenn du es irgendwie bewerkstelligen kannst, dann versuch mal die Dinge, die ich dir jetzt so sage. Aber wenn du es nicht kannst, ist auch nicht so schlimm. Du musst ja nicht. Es geht nicht um solche Gummiparagraphen. Gott fordert. Haben wir das gehört? Gott fordert. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Unmissverständlich. Und er hat ein Recht zu fordern. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter in einem Gedankenexperiment. Wenn es Gott nicht gäbe, dann hätte jeder Mensch das Recht, genau das zu fordern, was hier in diesem Bibeltext angesprochen ist, von mir und von dir. Jeder Mensch hätte das Recht, von mir genau das zu fordern, was Gott hier fordert. Und ich genauso hätte dieses Recht, von jedem zu fordern, Gerechtigkeit und Güte. Das sind überhaupt erstmal diese zwei Sachen, die gefordert werden. Darauf kannst du jeden Menschen festnageln. Es gibt ein Menschenrecht auf Gerechtigkeit. Es gibt ein Menschenrecht auf Güte. Es gibt ein Menschenrecht auf liebevolle und rücksichtsvolle Behandlung. Und dieses Menschenrecht wird in dieser Welt, das wissen wir, jeden Tag millionenfach mit Füßen getreten. Und nun will Gott, in dessen Namen ja der Prophet Micha spricht, herausfordern und er sagt, mach dich mit mir auf den Weg, bescheiden, ja, aber mach dich auf den Weg und dann, das traue ich dir zu, wirst du lernen, was ich berechtigterweise von dir fordere. Das ist der Knackpunkt. Du wirst lernen können, du wirst es verinnerlichen können, wenn du mit mir auf dem Weg bist, das zu lernen und zu tun, was ich berechtigterweise von dir fordere. Und stell dir vor, ich wäre nicht da, es gäbe mich nicht. Dann hättest du Milliarden von Menschen immer noch vor dir, die genau diesen Satz, den ich durch den Propheten Micha dir sage, die dir das jeden Tag sagen könnten. Ich fordere von dir Gerechtigkeit und Güte. Ich fordere von dir Liebe. Boah, da können wir uns nicht rausreden. Verstehst du? Berechtigterweise fordern. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dies alles von uns zu fordern. Gerechtigkeit, Güte, liebevolle Rücksichtnahme. Und nicht nur jeder Mensch, jetzt wird es ja noch schlimmer, jedes Lebewesen, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Fluss, jeder Berg, jeder Quadratmeter Wald, jede Welle im Meer, jeder Partikel Luft, den ich jetzt auch gerade einatme und ausatme, alle können von mir fordern. Es ist das Recht, die Forderung einer ganzen Welt, die Forderung eines ganzen Universums, einer gesammelten Schöpfung. Es wird hier proklamiert, wir haben bei euch dieses Recht einzufordern. Ha, welches Opfer müssen wir dann noch bringen, fragen wir. Worauf sollen wir denn noch alles achten? Es ist unmissverständlich. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Mach dich mit ihm auf den Weg und du wirst in aller Fehlerhaftigkeit bei allen Versäumnissen lernen. Du wirst es dir auch merken können, das ist sicher. Du wirst wissen, wie man zu denken und zu handeln hat. Aus dem gleichen Geist heraus kann Jesus dann nämlich später auch sagen, kommt doch zu mir und folgt mir nach. Macht euch mit mir auf den Weg. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich gehe diesen Weg der Demut. Ich gehe diesen Weg, dieser Welt zu dienen. Ich gehe diesen Weg, dieser Welt, diese Güte des Vaters vorzuspiegeln. Ich gehe diesen Weg, diese Liebe tatsächlich in die Tat umzusetzen. Lernt von mir, sagt Jesus ja in dem Heilandsruf Matthäus 11. Lernt von mir. Ich bin es, der euch das vorleben kann. Ich bin es auch, der mit euch auf den Weg geht, auf einem Weg meines Vaters, den ihr Vater nennen könnt, so wie ich ihn Vater nenne. Und der euch wie eine Mutter anleitet zu einem Leben in Liebe und in Güte. Übt so die Liebe Gottes. Dann macht auch die Luther-Übersetzung übrigens wieder Sinn. Liebe üben. Es ist doch nichts anderes als eine Übung. Es ist eine lebenslange Übung. Wir wissen alles. Aber üben tun wir jeden Tag neu. Es ist dir gesagt, Mensch, ich fordere, sagt Gott, und fordert es auch voneinander. Fordert euch heraus. Fordert es ein und überhört gerade die Schreie von denen nicht, denen die Liebe und die Gerechtigkeit und die Güte vorenthalten werden. Überhört sie nicht. Fordert auch für sie das ein, was sie sich selber nicht fordern können. Und so erfüllt ihr alles. Ihr erfüllt einfach alles. Und niemand muss mehr sagen, habe ich es dir nicht schon 100-mal gesagt? Wir werden einfach sagen können, ja, wir haben es gehört. Und wir nehmen es ernst weil Gott es von uns fordern kann und eine ganze Welt auch.